ja kein Problem Europas, sondern eher ein
US-Aktien nur unwesentlich teurer als europäische Titel.
Wir sehen beispielsweise in Vietnam sogar noch positives Wachstum. Ja.
Insbesondere die Wahlen in den USA, die natürlich auch für die eine oder andere Überraschung.
Wir sind ja nach wie vor von Banken.
Wir selber investieren nicht direkt in Unternehmen. Also wir sind kein Private Equity Investor, der wirklich in Direktbeteiligung reingeht.
Das ist das große Bild. Der gemeinsame Podcast des Private Banking Magazin und ETA Family Office. Mein Name ist Christian Hammes und ich führe auch dieses Gespräch aus meiner Perspektive als Family Officer, Beirat und Treasurer. Und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen. Bevor wir uns auch in dieser Folge wieder mit den Kapitalmärkten beschäftigen, ist mir folgender Hinweis wichtig. Die Gespräche, die ich in diesem Podcast führe, sind zum einen ohne jegliche Gewähr und zum anderen keine Anlageberatung. Erst recht nicht für bestimmte Finanzprodukte. Aus allem, was Sie hier hören, können Sie sich Ihr eigenes großes Bild erzeugen. Und dabei wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß, wann und wo immer Sie uns zuhören. Liebe Leserinnen und Leser des Private Banking Magazins, liebe Kongressbesucherinnen und Besucher auf dem Private Banking Kongress in Hamburg, wir haben wieder Kongress. Wir sind hier auf dem Cruise Center Altona und heute tobt der Kongress. Ich freue mich wieder, ein paar Kongressgespräche führen zu dürfen. Und als erstes hat zu uns einen Podcast-Tisch gefunden, neben Yannick Fleming, der hier die Produktion macht, Philipp Hohmann von EBSIM. Herzlich willkommen, Herr Hohmann.
Hallo, Herr Ames. Ein herzliches Willkommen in die Runde an die Zuhörer von meiner Stelle. Ich freue mich auf den heutigen Podcast.
Ja, wie viel der Podcast ist das?
Der allererste tatsächlich.
Also umso herzlicher willkommen. Wir wollen Ihr Haus, aber auch Ihren Ansatz kennenlernen. Wir werden was über Nachhaltigkeit lernen. Aber wir müssen, glaube ich, zuerst mal die Stolperstelle lösen, über die ich auch gefallen bin. Wofür steht EBSIM? Das klingt so kryptisch.
EBSIM setzt sich zusammen aus zwei Bestandteilen, EB und dem SIM. EB ist ganz leicht erklärt, repräsentiert unsere Muttergesellschaft, die Evangelische Bank, als ursprünglicher Teil der Evangelischen Bank und dann ausgegründete Tochtergesellschaft ist das ein ganz klarer Bestandteil unserer DNA. Und bei Ausgründung haben wir den erweitert um das, was wir inhaltlich machen, Sustainable Investment Management.
Okay, und die Evangelische Bank ist normalerweise zuständig für die Verwaltung von Kirchengeldern, von Gemeindegeldern und hat im Laufe der Zeit dann auch andere Kunden Arten angesprochen. Ich könnte mir vorstellen, Kämmerer, Kommunen, andere konservative Vermögensstiftungen natürlich, die sich kirchennah bewegen.
Genau. Die Evangelische Bank selber, die kommt gegründet in den 60er Jahren, gab mehrere Kirchenbanken, die dann sukzessive zusammenfusioniert sind. Und woher kommt die Evangelische Bank bzw. Kirchenbank an sich? Man hat auf der Kirchenseite einen Teil, der halt Steuern einnimmt, sehr viel Geld hat und dann halt eben Diakonie und Co., die sehr viel Geld braucht. Jetzt hat die Kirche das Geld immer direkt verliehen, kam irgendwann, das war schon vor 50 Jahren so, kommt irgendwann die Regulatorik vorbei, sagt, das ist Bankgeschäft, das ist lizenzpflichtig. Und so sind wir dann als Genossenschaftsbank auch entstanden, beziehungsweise die Vorgängerinstitute, um eben klassisch erstmal diesen kirchlichen Geldkreislauf, die eine Seite nimmt es ein, die andere braucht es, zu bewirtschaften. Und das hat sich dann sukzessive entwickelt. Kirchliche Kunden kommen ganz lange schon über das Thema ethisch nachhaltige Geldanlage. Ist bei uns kein Trendthema, sondern schon seit Jahrzehnten klassisch verankerter Teil. Und dann gewinnt man natürlich sukzessive neben Kirchen und Co. weitere Kunden dazu. Das sind zum einen die Leute, die eben in den Kirchen arbeiten, in den Institutionen arbeiten, aber dann auch Leute, die sich mit dem Thema ethisch nachhaltige Geldanlage identifizieren, die einen besonderen Glaubensbezug haben oder, und das ist ja mittlerweile auch so ein klassisches Thema und was wir auch über unsere Professionalisierung erlebt haben, es kommt jeder zu einem, der sich mit den Werten, die man repräsentiert und den Ansätzen und Produkten, die man anbietet, identifizieren kann und das ist mittlerweile ein bunter Blumenstrauß, den Sie sehr, sehr gut umschrieben haben.
Und dann hat die Evangelische Bank irgendwann mit Asset Management angefangen. Ich meine, es gibt im genossenschaftlichen Sektor ja genug Töchter und Brüder, kann man ja so sagen, die auch Asset Management betreiben, auch Nachhaltiges. Aber Sie haben sich dann spezialisiert.
mit der SIM. Und irgendein Marketingfuchs sagte dann, das nennen wir jetzt dann auch Englisch, Sustainable Investment Management. Seit wann gibt es die EBSIM in dieser Form?
Die EBSIM ist 2018 ausgegründet worden.
Und erzählen Sie ein bisschen was. Wie viel Volumen verwalten Sie? Was sind so Ihre Spezialitäten? Also, dass Sie nachhaltig investieren, das werden wir gleich noch ein bisschen aufdröseln. Aber wer kommt zu Ihnen und was bieten Sie den Leuten an?
Wir haben ein relativ diversifiziertes Produktangebot. Wir haben eine liquide Produktseite und eine illiquide Produktseite, die in Summe knapp über 6 Milliarden Assets under Management repräsentieren.
Also auch Private Markets. Haben Sie illiquide oder das haben Sie nachhaltige Private Equity Investments und nachhaltige Private Debt Investments?
Wir kommen da ganz stark aus dem Bereich Renewables, ja. Renewable Infrastructure. Das ist ein Bereich, der ein bisschen mit Ausgründung der EBSIM gewachsen ist. Okay. Ist ein stark wachsender Bereich, weil die Nachfrage extrem hoch ist. Das Angebot an Windrädern, Wasserkraftwerken, Solar, das ist einfach sehr begrenzt. Ja. Das heißt, ein sehr attraktiver, sehr nachgefragter Markt, wo wir mittlerweile eben auch schon eine relativ ausgewiesene Expertise haben und das passt ganz gut auch in den zeitlichen Rahmen rein, wo wir jetzt auch unser erstes retailfähiges Produkt, klassisch Immobilienfondsmantel zusammen mit Quadoro rausbringen, wo eben auch dieser illiquide Investmentteil für Privatanleger zugänglich gemacht wird. Insgesamt repräsentiert der illiquide Bereich momentan so 600, 700 Millionen Euro.
Ja.
Und damit ist der größte Teil, 5,5 Milliarden Assets, klassisches liquides Portfolio-Management. Mhm. Wie setzen die sich zusammen? Wir kommen ganz stark aus unseren Kernkunden, aus dieser alten Balanced-Welt, Fixed Income, bisschen Aktien dazu, haben aber auch über Niedrigzinsumfeld, Diversifikation, Professionalisierung auf Anlegerseite uns stark globalisiert und stehen mittlerweile auf der liquiden Seite, steht die EBSIM für Multi-Asset-Portfolio-Management. Und Multi-Asset-Portfolio-Management meint bei uns auch wirklich Multi-Asset. Das heißt, ganz klassisch natürlich Aktien global, Fixed Income global, aber auch zum Beispiel Gold, Infrastruktur, Private Equity, um halt wirklich dieses komplette Multi-Asset-Angebot abzubilden, was auch, glaube ich, eins der Differenzierungsmerkmale ist. Und auch da entwickeln wir uns weiter, auch da gibt es neue Produkte. Wir haben seit knapp 12, 13 Jahren ein sehr erfolgreiches, eher defensives Multi-Asset-Produkt, den Sustainable Multi-Asset Invest, auch ausgezeichnet mit allen Morningstar-Sternen, die es gibt, und daneben bei was gewonnen. Und weil wir so oft gefragt wurden, naja, maximal 30% Aktien, ist das denn wirklich so zielführend für mich? Haben wir gesagt, gut, das geht auch dynamischer und da gibt es seit diesem Jahr eben den EBS Sustainable Opportunities, der dann eben dynamisch Multi-Asset ohne Quotenbegrenzung abbildet. Und das ist so ein bisschen das, was wir machen. Im Kernfokus, im Vertrieb Multi-Asset, aber natürlich gerade auch im Spezialfondsbereich, wo man dann direkte Kundenmandate hat, ist man natürlich sortenreiner unterwegs. Haben wir Aktien, haben wir Fixed-Income-Expertise und da auch ein buntes Portfolio mittlerweile an Kunden.
Okay, also ich sehe schon, es gibt wichtige Themenstränge abzuarbeiten, wenn man sich sozusagen dem Thema Nachhaltigkeit mit Ihnen gemeinsam nähern möchte. Ich blaffe jetzt mal sozusagen aus der Family Office Welt in die institutionelle Welt, dass meine Beobachtung ist, dass sozusagen auf der institutionellen Seite niemand die Kriterien im institutionellen Bereich, im Nachhaltigkeitsbereich in Frage stellt. Das heißt, die werden so genommen, die sind politisch vorgegeben und jeder findet sie im Prinzip gut, jedenfalls werden sie nicht diskutiert. Auf der Family Office Seite wird schon darüber diskutiert, was Performance kostet, was vielleicht auch im Sinne einer moralischen Betrachtung von Nachhaltigkeitskriterien anders gesehen werden kann. Um zwei Beispiele zu nennen, den Einsatz von Waffen zur Verteidigung der Demokratie oder den Einsatz von Atomkraftwerken oder anderen Energieträgern, die nicht mehr als nachhaltig gelten, um ja, ich sag mal, das Wirtschaftssystem am Laufen zu halten. Alles sehr zwiespältig diskutiert. Glauben Sie, dass diese Kriterien politisch zu Ende diskutiert sind? Oder gibt es in Ihrem Haus Stränge, in denen man sozusagen überlegt und prüft, inwieweit sich sozusagen durch Regulatorik, und wir werden noch über einen regulatorischen Schritt sprechen, der jetzt aktuell auf Deutschland zukommt, dass man da auch einen Wandel sehen wird und dass man vielleicht auch inhaltlich das Portfolio dann ein bisschen breiter oder auch ein bisschen enger fassen muss?
Auf jeden Fall. Ich glaube, was wir über die letzten Jahre gesehen haben, ist, dass Nachhaltigkeit von einem Trendthema, was man halt überall draufgeschrieben hat, mittlerweile durchaus kritischer beäugt wird.
Die Prospekte sind nicht mehr so grün. Sie haben früher Fondprospekte gesehen, die nur aus grünen Blättern und Pflanzen bestanden. Das ist vorbei, würde ich sagen. Das sehen wir so nicht mehr.
Ja, weil es im Zweifel auch A, immer drauf ankommt, was drin ist. Was draufsteht, ist so die eine Sache. Was drin ist, ist die andere. Aber da kommen wir in dem regulatorischen Kontext dann später noch drauf. Ich glaube aber, dass es ganz wichtig wird, deshalb auch klar diese Verbindung von Nachhaltigkeit und dem, wofür ein Fonds eigentlich da ist. Rendite, Risiko, Kombination, das muss zusammenpassen. Nur nachhaltig sein wird nicht ausreichen. Und ich befürworte das sehr, sehr stark, dass sich Kunden da auch individuell Gedanken machen. Wir haben das große Glück, dass wir mit dem kirchlichen Kernsegment, was wir bedienen, eine Anlegerschaft haben, die da schon sehr lange sehr eigene Vorstellungen hat. Es gibt den Filter für ethisch nachhaltige Geldanlage in der evangelischen Kirche. Und da wird runtergeschrieben, was glauben die Kunden, was sollte man machen, was ist denen wichtig aus einer Überzeugung. So, und dass das dann in manchen Marktphasen Implikationen hat, und das ist auch das Schöne, wenn man sich damit auseinandersetzt, ich muss den Kunden nicht erklären, dass man einen negativen Allokationsbeitrag hat, weil man halt im Jahr des russischen Kriegs in der Ukraine einen massiven Run bei Öl und Gas gesehen hat, den man halt dann nicht mitmachen kann, weil man da nicht investiert ist. Da sagt der Kunde, gut, das wissen wir, das ist uns bewusst, das ist eine bewusste Entscheidung. Und ich finde gerade dieses bewusste Auseinandersetzen mit dem, was einem wichtig ist und was man will, das gilt, glaube ich, nicht nur für Geldanlage, das ist insgesamt ein sehr sinnvoller Schritt im Leben, den man machen sollte.
Ja, aber in der Tat ist es so, dass die Kirchen sehr prägend sind, auch für ganz andere Vermögen, die sich einen Nachhaltigkeitsfilter geben und dann erstmal an den Kirchenfiltern orientieren. Wenn wir das mal so durchspielen, dass jemand zu Ihnen kommt und Spezialfonds auflegen möchte, auf welchem Volumen machen Sie das eigentlich?
Grundsätzlich ein Spezialfonds mit KVG macht so ab, also 10 bis 20 Millionen, kommt so ein bisschen drauf an, einmal Investment oder einmal Investment mit Einzahlplan, da gibt es unterschiedliche Konstellationen. Eine Lösung findet man da immer irgendwo.
Okay. Also wenn jemand zu Ihnen kommt und sich auch einen Nachhaltigkeitsfilter zuerst mal anschaut, dann kann er sich an alten Leitplanken orientieren, die Kirchen schon sehr früh definiert haben. Vielleicht können Sie das noch mal kurz sagen, was das für typische Leitplanken sind.
Ich glaube, also die meisten Themen davon sind nicht so wirklich überraschend. Es geht los mit dem Thema Todesstrafe. Leben und der Wert des Lebens steht über allem. Das heißt, wenn man
Staaten jetzt mit Todesstrafe werden nicht investiert. Das heißt, die USA fällt raus.
Das sorgt auch dafür, dass wir uns stark auf das Corporate-Segment dann fokussieren, auf der Fixed-Income-Seite, weil damit halt der größte Teil des Gavi-Segments wegfällt.
Also Sie kaufen keine US-Staatsanleihen, aber Sie kaufen Anleihen oder Aktien, die in den USA domiziliert sind. Aha.
Genau. Zusätzlich...
Ist das nicht ein Widerspruch?
Ich glaube
also,
jetzt in der...
Also Aktien, also Unternehmen, die in einer Gesellschaft Geld verdienen, in der Todesstrafe exekutiert wird?
Ich glaube, in einer freien Gesellschaft ist das nicht zwangsläufig ein Widerspruch. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass die USA und... Also erstmal gehe ich nicht davon aus, dass die Zulassung der Todesstrafe das alles dominierende Thema im US-Alltag ist. Und dann gehe ich nicht davon aus, dass die USA jetzt jedes Unternehmen zwingt, mitzuwirken, dass Leute exekutiert werden.
Man kann das bei Ihnen wahrscheinlich dann aus- oder anklicken, ob man sozusagen diesen Ausschluss amerikanischer Aktien haben möchte. Und
sowieso.
Das gibt es ja auch.
Ne? Das ist ja grundsätzlich ein Thema. Die Anlagerichtlinien mittlerweile, die haben ja beinahe so viele Seiten wie die Bibel.
Ja.
Und,
das wissen Sie besser als ich, aber ich will Ihnen nicht widersprechen.
Ja, da bin ich mir relativ sicher. Jetzt mal das Appendix bei den Anlagerichtlinien ausgeklammert. Aber der Regulator arbeitet daran, dass man auf Bibellänge kommt. Und das ist auch das Schöne bei uns tatsächlich. Ich leite ja bei uns so den quantitativen Teil, viel Research und Co. Und wir haben mittlerweile auch eine relativ stark individualisierbare Toolbox. Das heißt, wir haben zu allem eine Basisidee. Das ist aber eine Basisidee. Da kann man verschiedenste Stellschrauben, sei das jetzt Nachhaltigkeitsfilter, sei das Tilt im Zieluniversum? Seien das Kriterien, die einem wichtig sind? Nachhaltige, ökonomische? Da kann man mit einer quantitativen Toolbox, ist wie wenn man zum Autohändler geht, Konfigurator auf, ja, und wir bauen das, was wir brauchen.
Fangen wir es doch mal quasi auf der grünen Wiese an zu denken, wie ein Family Office, das tatsächlich eine nachhaltige Anlage sucht oder ein nachhaltiges Portfolio aufbauen möchte. Da wird man wahrscheinlich zunächst mal, wie Sie es auch schon geschildert haben und wie wir es von den Kirchen gelernt haben, Ausschlusskriterien formulieren, die dann relativ hart sind oder die unausweichlich hart sind. Und dann kommen daneben Best-in-Class-Ansätze. Das heißt, wenn man sich, also wenn man sich einig ist, dass es keinen lieben Kapitalismus gibt und dass es Unternehmen gibt, die der Umwelt mal stärker, mal weniger stark oder vielleicht auch dem sozialen Gefüge einer Gesellschaft mal mehr, mal weniger stark schaden, dann kann man eben an der Stelle Best-in-Class-Kriterien formulieren. In welchen Bandbreiten bewegt sich das denn? Also sehen Sie in Ihrer Praxis, dass man eigentlich nachhaltig denkt, aber dann aus Kompromissen und aus Angst, Performance zu verpassen, dann über Best-in-Class-Ansätze schon das Portfolio so aufweicht und die Nachhaltigkeitsidee so aufweicht, dass eigentlich dann relativ wenig von dem alten Kirchenfilter übrig bleibt?
Auf gar keinen Fall. Ich glaube, dass, und das ist auch die Hauptaufgabe, die man momentan als oder grundsätzlich als nachhaltiger Asset Manager hat. Nachhaltigkeit muss einen Mehrwert auf den Kernkriterien liefern, auf Rendite-Risiko. Und da hat Nachhaltigkeit einen Mehrwert. Ein Musterbeispiel, was wir uns im Bereich Emerging Markets Anleihen angeguckt haben, ist schon ein paar Jahre her, 2018, 2019. Die Wale, ich weiß nicht, ob das noch ein Begriff ist, das sind die mit dem Staudamm, wo dann ganz viele Leute, ich glaube 200, 300 Leute, unter den Schlammlawinen begraben wurden und verstorben sind. Und da sehen wir eben, wenn wir uns da ESG angucken und auch unsere individuellen ESG-Scores, weil ESG ist bei uns nicht nur ein Haken. Das ist ein gradueller Score, so wie man den auf einer ökonomischen Betrachtung auch hätte. Und da sieht man eben ganz stark, schon lange bevor der Damm gebrochen ist, dass es da im Bereich Risikomanagement bei Wale eklatante Mängel gibt. Zig andere Beispiele dazu, das ist jetzt so das Prägnanteste, was mir aus der Diskussion im Hinterkopf geblieben ist, wo man halt sieht, Nachhaltigkeit kann einen Mehrwert haben, weil man sich eben das Eventrisiko, und das ist finanziell eher ein schmerzhaftes gewesen, weil man sich das einfach spart. So, und damit kann Nachhaltigkeit halt ein wertvoller Teil auch im Gesamtportfolio-Kontext sein. Und ich glaube auch, dass man das immer in einem integrierten Prozess machen sollte. Also zu sagen, okay, ich schneide jetzt hier ab, so, und alles danach kaufe ich halt. Und da ist mir Nachhaltigkeit egal. Das ist ja auch irgendwie schizophren. Man macht sich ja nicht initial Gedanken darüber, was ist einem wichtig, um das dann, nachdem man 30% ausgeschlossen hat, komplett zu vergessen. Nachhaltigkeit sollte, oder das, was einem wichtig ist, wir müssen das nicht nachhaltig nennen, wir können das Werteverständnis nennen oder in die abstrakte Richtung geht es ja eher, das sollte in jeder Entscheidung einen Teil bilden. Das kann, muss nicht der Dominierende sein, und es kann auch sein, dass das vielleicht nicht super gut ist auf einer Einzelentscheidung, aber halt die ökonomische Seite so unfassbar attraktiv, dass man dann sagt, gut, weil man es darf, macht man da den Kompromiss. Das sollte man aber im Vorhinein besprechen.
An der Stelle sind wir jetzt eigentlich beim Kern, der sozusagen die Skeptiker mit ins Boot nehmen kann. Denn wenn nachweisbar ist, dass nachhaltig wirtschaftende Unternehmen einen höheren Unternehmenswert haben dürfen, eine höhere Bewertung haben dürfen gegenüber ihren nicht nachhaltigen Branchenkollegen, weil sie transparenter sind, weil das Risikomanagement anders funktioniert, dann ist es ja durchaus ein völlig rationaler Grund, in diese Unternehmen zu investieren, der dann nicht durch die Nachhaltigkeit, aber durch die Transparenz, die die Nachhaltigkeit schafft, erzeugt wird. Und Sie sagten, Sie denken da sehr quantitativ. Ist das denn nachweisbar, was ich da gerade erzähle, oder ist das einfach nur ein Narrativ?
Das ist schon so. Also was man grundsätzlich sagen kann, ist das ordentlich gemachte, das muss man immer dazu sagen, Dogmatik ist immer schwierig, aber inhaltlich ordentlich gemachte Nachhaltigkeit hat einen signifikanten Effekt auf Risiko. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, Rendite und Risiko hängen ja irgendwo zusammen. Also es kann schon sein, dass es gegebenenfalls systematische Risikoprämien gibt, wenn man halt besonders schmutzige Unternehmen kauft. Das muss man berücksichtigen. Was wir aber auch in der Mandatspraxis sehen, ist, man muss nicht zwangsläufig Underperformance haben. Im Gegenteil, man kann sogar sehr gute Renditen erzielen und trotzdem nachhaltig sein.
Der letzte Satz hat jetzt meine These wieder zerstört. Aber versuchen wir es mal noch mal ein bisschen aufzuarbeiten, weil Sie ja in normalen Portfolios auch Faktoren aus Portfolios rausmessen können, wie Growth, ja. Value. Sie können ja. das so statistisch aufdröseln. Übrigens, liebe Sparfüchse und Anleger, wenn Ihnen ein Portfolio-Manager was von einem Faktormodell erzählt, dann kann er das ja nur auf die Vergangenheit beziehen, weil Sie Faktoren nur rückwärts messen können und Sie damit sozusagen die Zukunft nach rückwärtigen Daten beschreiben und modellieren wollen. Kann auch schief gehen. Aber trotzdem, wenn man das mal auf Nachhaltigkeit übersetzt und sagt, wir haben als Faktor in einem Portfolio, genauso wie Growth Value, Nachhaltigkeit mit einem besonders hohen Governance-Level und haben das so als Zielt und können Phasen bestimmen, in denen diese Unternehmen mit einem hohen Governance-Level outperformen. Weil beispielsweise durch irgendeinen Skandal oder weil durch die Präferenz für bestimmte Branchen einfach diese Unternehmen präferiert sind und man von Unternehmen, die wirklich eine schlechte Governance haben, Abstand genommen hat. Gibt es dafür schon eine Evidenz? Also ich meine, das wäre doch eigentlich für das nachhaltige Investieren eine ganz spannende Aufgabe, um da einfach Zahlen liefern zu können, zu sagen, ja, anhand dieser Faktoren können wir nachweisen, dass es Elemente in nachhaltigen Portfolios gibt, die dann tatsächlich Outperformance erzielen und auch eine höhere Bewertung verdienen.
Ja, dazu gibt es unterschiedlichste Studien bereits. Ich habe das große Glück, mein Head of ESG, der Dr. André Höck, der hat sich am Lehrstuhl während seiner Promotionsphase da die letzten Jahre verwirklicht auf der Fixed-Income-Seite. Mittlerweile auch jungen akademischen Nachwuchs bei uns in der Firma, der das auch am Lehrstuhl verwirklicht, wo man halt eben sieht, dass Risikoprämien und Nachhaltigkeit entsprechend zusammenhängen. So. Und dass es dann eben auch Phasen gibt, wo eben der Stress auf Spreads bei nicht nachhaltigen Unternehmen deutlich größer ist. Mhm. Und das ist definitiv eine Opportunität. Ich glaube aber, was man davor machen kann, bevor man sagt, Nachhaltigkeit muss unendlich Mehrwert liefern. Es würde ja vielleicht schon ausreichen, wenn ich Ihnen sage, Sie können einen nachhaltigen Fonds haben, ohne auf was zu verzichten. Das ist ja schon mal das Erste. Da muss Nachhaltigkeit nicht mal einen Mehrwert liefern. So, aber Sie haben das gleiche MSCI-Weltportfolio mit dem gleichen Risk-Return-Profil, den gleichen Akzentuierungen, der gleichen Sensitivität. Sie haben halt nur den ganz großen Schmutz gelassen.
Das geht, glaube ich, in einem Stadtrat, in dem besonders viele Grüne sitzen. Aber ich glaube, in einem Family Office muss man es schon umdrehen. Und ich meine, wir müssen ja die Privatanleger abholen und die Privatanleger ja. von Nachhaltigkeit überzeugen, weil die Kämmerer und die Institutionen ja per se alle schon nachhaltigkeitsgetrieben sind.
Ja.
Die braucht man eigentlich nicht mehr zu überzeugen.
Ich glaube, um die abzuholen, kann man ein ganz einfaches Beispiel machen. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Unternehmen, was Holz macht. Jetzt haben Sie davon zwei Unternehmen, die haben beide einen fix definierten Wald. So, der eine sagt, und jetzt Vollgas, ich holz so viel ab, wie nur geht. So, dann wird er nach 2, 3, 4, 5 Jahren halt irgendwann keinen Wald mehr haben. Und bis dann mal wieder was nachgewachsen ist, wird es das Unternehmen wahrscheinlich nicht mehr geben. Während der andere den Wald, den er hat, nachhaltig bewirtschaftet, immer einen entsprechend verträglichen Teil daraus nimmt, sich darum kümmert, dass er entsprechend diese Alterungskaskade im Waldbestand hat, damit er jedes Jahr was ernehmen kann, so um halt langfristig nachhaltig für die Ewigkeit zu funktionieren. Ich glaube, das ist die große Fragestellung und das ist eigentlich, glaube ich, was Family Offices ganz naheliegend sein sollte. Natürlich kann man die Umwelt oder andere Themen verkaufen, in einem Jahr sagen, gut, jetzt geben wir alles in der Hoffnung, gut, nach uns die Sintflut. Ich glaube aber, dass das gerade in diesem Segment der Family Offices nicht die Denke ist. Man macht sich ja auch Gedanken, wie kann ich mein Unternehmen, mit dem ich vielleicht ein Vermögen aufgebaut habe, in die nächste Generation, wahrscheinlich in die übernächste aus dem Steuervorteil überführen und hat diesen langfristigen Gedanken. Und auch da merkt man, dass es halt manchmal sinnvoll ist zu sagen, gut, Wir gucken lieber, dass wir einen langfristigen Lieferanten finden, wo die Leute nicht dauernd wegrennen, wir konstant eine Lieferung bekommen, eine gute Qualität haben, anstatt zu sagen, gut, hier gibt es jetzt irgendwie gerade 13 Cent im Einkauf zu sparen, jetzt wechseln wir da 100 mal durch. Das bringt so viele negative Effekte mit, Unsicherheit mit, um dann halt vielleicht in einem Jahr mal das ganz große Fest zu feiern. Ich glaube, da ist der rationalere Ansatz zu sagen, wir denken langfristig und wer langfristig Geld verdienen will, ja, der braucht ein nachhaltiges Geschäftsmodell, weil sonst wird es nicht funktionieren. Also auch im ureigenen ökonomischen Sinne muss es nachhaltig sein.
Da würde ich aber sagen, sehen viele Family Offices in dem Wald, der abgeholzt wird und vielleicht aus den Grundstücken Wohnimmobiliengrundstücke machen kann, einen Vorteil. Es werden im Family Office Bereich, nicht im Stiftungs- und nicht im institutionellen Bereich, wahrscheinlich Forste bevorzugt, die in hohem Maß CO2-Zertifikate ausstellen können, aufgrund von angeblichem Holzzuwachs. Und man den Holzpreis auch taktisch spielen kann und umso mehr einschlägt, je höher der Holzpreis ist und je mehr es sich lohnt. Also meine Wahrnehmung ist, dass das Holzwachstum an sich, um bei dem Bild zu bleiben, wie stark wächst Holz in dem Wald? 2,8, vielleicht maximal 3,0%.
Ja.
Dass das vielen zu wenig ist. Und auch zu Recht, weil wir ja neben dem geringen volkswirtschaftlichen Wachstum in Europa und der Inflation ja irgendwo auch Geschäftsmittel haben, die sich technologisch weiterentwickeln müssen und Produktivität aufbauen müssen.
Haben wir die in Europa?
Ja, das müssen Sie mir beantworten. Sie sind der Asset Manager. Ich sitze hier nur in meiner Nische und stelle blöde Fragen. Aber ich glaube, wir brauchen einen etwas weiteren Blick. Also was ich damit sagen will, ist, dass sozusagen der ursprüngliche langfristige Blick auf dieses Nachhaltigkeitsnarrativ beim Wald ein bisschen überholt ist. Es klingt toll, aber es reicht nicht, um die Familien abzuholen, sondern es braucht irgendwie Innovation. Als ich kürzlich mit einer großen Stiftung ein Forstinvestment ausgeschrieben habe und wir mit verschiedenen Managern gesprochen haben, war es extrem unterschiedlich, wie sozusagen dieses CO2-Zertifikatsthema eingepreist worden ist in die Bewertung, ja, wie daraus sozusagen aus einem Forsten-Finanzderivat gemacht worden ist oder wie andere sich vergleichende Forstmanager quasi in Gummistiefeln und Flanellhemd vor der Webcam saßen und erzählt haben, wie sie durch den Wald spazieren und wie sie die Philosophie des Forstes sehen.
Ich finde das Thema mit den CO2-Zertifikaten total spannend. Aus dem Grund, dass man da sieht, wie gut aufgehoben wir dank unseres Regulators und unseres politischen Umfelds sind. Die CO2-Preise sind ja letztendlich eine politische Erfindung. Und es ist jetzt schwierig, das als nachhaltiger Asset Manager oder Repräsentant eines nachhaltigen Asset Managers zu verkaufen. Das ist ein Top-Risiko-Hedge. Ich erkläre Ihnen, warum.
Ja.
Die Unternehmen, die massiv CO2-schädlich agieren, also extrem viele CO2-Zertifikate brauchen, die werden immer dann profitieren, wenn sie massive volkswirtschaftliche Wachstumsschocks sehen, weil dann der Preis komplett kollabiert. So, und die massive positive Cashflow-Effekte aus CO2-Zertifikaten haben. Ich finde, das ist wieder so ein Musterbeispiel, wo man sagt, das war politisch wieder gut gemeint und schlecht gemacht. Und da muss man auch ganz klar sagen, um wieder den Schwenk zu den Investoren zu kriegen, ich werde keinen bekehren. Mhm. Also ich werde keinen dazu zwingen zu sagen, jetzt müssen wir nachhaltig sein. Jetzt muss man hier auf Teufel komm raus, an 5 Generationen danach denken, alles gut, Firma verkauft, keine Kinder, Geld durchbringen. Da bin ich der Letzte, der sagt,
ja.
Der Mensch ist wahrscheinlich ein Egoist, so traurig das ist, da muss man aber kein Böse sein. Und da wird man auch nicht jeden belehren können. Ich sage halt, Nachhaltigkeit kann einen Mehrwert liefern, wenn man sie ordentlich und dogmatisch macht und kostet keine Rendite und verbessert insbesondere in so Drawdown- und Stressphasen eben über das Risikothema gegebenenfalls auch die Performance. Macht den Schmerz nicht ganz so groß und man ist vielleicht auch nicht der Erste, der dann auf dem Scheiterhaufen verbrannt wird. wenn sich, wenn der Wind das, noch grüner weht.
Das dürfen Sie als Kirchenmann jetzt wiederum als Warnung anbringen. Einverstanden.
Eine Drohung. Nein, wie gesagt, das muss letztendlich, das habe ich ja eingangs gesagt, es geht um Werte und Verständnis. So, und das ist hochindividuell. Da gibt es zur Todesstrafe, die wir vorhin schon hatten, Meinungen. Da gibt es zu Waffen Meinungen, da gibt es zu Atomkraft Meinungen. Zur Politik gibt es Meinungen, zu Unternehmen gibt es Meinungen. Wir leben in einem freien Land, so die gönne ich jedem. Ich habe Angebote und Argumente, bin da gerne offen, aber man wird nicht jeden von seiner Meinung überzeugen können. Und das ist vollkommen in Ordnung.
Absolut, aber was Sie ja jetzt in diesem Gespräch auch tun, ist ja sozusagen dafür zu werben, sich für die Nachhaltigkeitsaspekte zu öffnen. Und das finde ich auch enorm wichtig. Sie haben einen Punkt angesprochen, der auch so ein bisschen den Widerspruch oder den Versuch des Widerspruchs charakterisiert, dass wir im Kapitalismus ein geisteswissenschaftliches Modell haben, das jetzt den Konnex sucht zur Naturwissenschaft. Weil wir gemerkt haben, dass dieses geisteswissenschaftliche Modell die Natur zu stark ausbeutet und der Mensch zu gierig wird und wir das irgendwie einbremsen müssen. Und dann erfinden wir Preise für Umweltnutzung, für Umweltverschmutzung und so weiter und machen daraus wieder ein Spielcasino, machen daraus wieder sozusagen die Perversion des eigentlichen Zwecks, warum mal bestimmte Bepreisungen erfunden worden sind. Ich glaube auch, es ist ganz wichtig, darüber offen zu sprechen, damit sich rational denkende Menschen von diesem Nachhaltigkeitsthema nicht zu früh abwenden, weil wir im Prinzip ja jeden gewinnen müssen.
Bitte? Man verliert die Leute ja. Ich sehe das ja selber. Man guckt sich die nachhaltigen Themenfonds an. Der Investor guckt drauf. Klasse, 20-40% Underperformance die letzten 5 Jahre gegen MSCI Welt. Das ist ja toll, dass wir was fürs Klima gemacht haben. Und ich kann das, gerade wenn man jetzt marktbreit agiert, wird man mich auch wieder für steinigen. Ich kann das jedem sagen. Im Zweifel sagen, man kauft, wenn man global unterwegs ist. Ne? Wie nachhaltig, Sie haben es ja selber schon gesagt, wie nachhaltig kann halt eins der 100 größten kapitalistischen Unternehmen überhaupt sein? Philosophische Frage. Vielleicht da einfach die Rendite mitnehmen.
Ja, und naturwissenschaftliche. Ja. Also knallhart naturwissenschaftlich, aber wir haben ja gerade erst angefangen, das aufs Naturwissenschaftliche zu übersetzen. Und sind dabei, glaube ich, auch noch nicht wirklich ehrlich. Wir reden ganz viel über Nachhaltigkeit, über Umweltschutz und Einsparung von CO2. Und schaffen es ja wahrscheinlich erst in Mitte der 40er Jahre, dass unser CO2-Ausstoß wieder sinkt auf der Erde.
Ja, aber ist ja logisch, woran es liegt. Ich glaube, alle kennen diese Statistik, wie viel Erden der durchschnittliche Westeuropäer verbraucht. Ich glaube, so zwischen 3 und 4.
Genau.
Vielleicht als Fondsmanager 4,2, wenn man dann hier nach Hamburg gereist ist noch unter der Woche und dann immer zum Kunden fährt. Und dann zu behaupten, es wird sich hier alles ändern und der Planet wird grüner, ohne dass man Wohlstand verliert, ist wahrscheinlich ein frommer Wunsch. So, und dann gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder man cuttet sich selber massiv runter oder man findet halt weiter noch eine größere Anzahl an Leuten, die weniger als eine Erde brauchen, ja, damit es in Summe aufgeht. Das kann man machen, das machen wir in Breite. So funktioniert halt das System über Wohlstandstransfer und Co. Muss man sich halt fragen, wie lange das funktioniert und wie zufrieden man sich damit fühlt. Ich glaube schon, dass es da eklatante Themen gibt und dass halt diese große Erzählung, jetzt ist alles grün, ohne dass sich was ändert, das ist halt Illusion. Ohne Anstrengung und Arbeit wird halt alles genauso bleiben, wie es ist. So, da muss man für sich individuell beurteilen, sagen, okay, ich habe noch 20 Jahre auf der Uhr, so lange wird man nicht ertrinken, was jucken mich die Probleme von morgen? Das kann man so machen.
Ja.
Ich glaube, dass das halt für die Breite und für die Gesellschaft kein gutes Modell ist. Und ich glaube auch, dass das halt eine sehr problematische Diskussion in einer, und das sage ich als eher junger Mensch, ich hoffe, den Eindruck erwecke ich, wo ich Ihnen gegenüber setze, dass ich noch nicht der Allerälteste bin, das ist halt auch ein schwieriges Thema in einer sukzessive alternden Demokratie, wo man die Frage halt vielleicht mit einem kürzeren Horizont anders beantwortet als mit einem langen. Weil ich habe ein großes Interesse daran, dass es in 40 Jahren noch eine Erde gibt. Und das macht es halt schwierig und das bietet auch perspektivisch ganz viel Spannung.
Ja.
Und wir sehen das ja jetzt, ich meine, man muss sich die Umfragewerte entsprechend akzentuierter Parteien angucken. Es kommt jetzt in der Breite so bedingt gut an, das dogmatisch zu machen und dann noch im Zweifel mit Zwang zu enforcen. Es muss, und das ist wie bei nachhaltigen Investments.
Ja, und dann Förderprogramme mal plötzlich auszusetzen, weil irgendein Budget falsch berechnet worden ist.
Ja, wer hätte es ahnen können bei 800 Beamten, die es nachgerechnet haben. Also wie konnte man da den Rechenfehler nicht? Aber gut, das ist ein anderes Thema, ist ja kein Politik-Podcast hier. Das würden wir auch in einer Dreiviertelstunde nicht schaffen. Ich glaube, auch da muss man halt erkennen, dass es letztendlich um Inhalt geht. Man muss inhaltlich sinnvolle Sachen machen und nicht selber irgendwelche Alibi-Themen, einen grünen Fonds gekauft, sich auf die Schulter geklopft hat, dass man Planet rettet und von der Rendite mit der AIDA nach Ibiza und da dann mit dem Ferrari rumfahren.
Also, die liegt, glaube ich, hier in der Nähe an.
Also, ich glaube, hier ist das Check-In-Center. Ich habe es gegoogelt, okay. Es sah so aus, als könnte man hier nach den Google-Rezessionen auch AIDA-Check-In machen. Deshalb kam ich drauf.
Das hängen wir als transparent nachher raus. Genau, aber ein schönes, auch sehr philosophisches Gespräch, das gefällt mir. Vielen Dank dafür, Herr Hohmann. Ich wollte noch einen anderen Aspekt anbringen, der das sozusagen mit aufnimmt. Frage, ob ich mit meinem liquiden Vermögen einen Nutzen stifte für die Umwelt, weil Sie sagen, ich habe dann ein liquides Portfolio und schütze damit die Umwelt. Das ist ja auch etwas, was hinterfragt werden kann und hinterfragt werden muss. Ich liefere ja keinen Impact damit, dass ich ein Unternehmen kaufe, das ohnehin schon ein umweltschonendes Geschäftsmodell hat.
Jein, also ich glaube, das Thema Kapitalallokation, Bepreisung, Kapitalzugang, das ist ein sehr komplexes Thema. In Anbetracht der Zeit würde ich den Ausflug nicht mehr machen. Was man aber machen kann, wenn man sich eine Aktie kauft, auch von einem nachhaltigen Unternehmen oder vielleicht auch mal von einem nicht ganz so nachhaltigen, aber erlaubten Unternehmen, Dialog. Man ist ja zum Beispiel Aktionär. Und das ist bei uns auch mittlerweile die Entwicklung, weil die Geschichte, ich kaufe eine Aktie, die liegt im Depot und damit habe ich die Welt gerettet. Also die klingt gut, die sieht im Reporting auch gut aus, die wird wahrscheinlich nicht ganz wahr sein. Und deshalb machen wir verstärkt mittlerweile, oder was heißt verstärkt eigentlich, sehr stark Active Ownership, heißt aktiv voten, Company-Dialoge führen. Und das ist, das hat mich selber auch überrascht, ich bin, vielleicht hat man das schon an der einen oder anderen Stelle nachgehört, auch durchaus, wie das bei einem quantitativen Menschen vielleicht üblich ist, auch per se Skeptiker von Esoterik. Und ich habe auch immer gesagt, ne, wir sind ein kleines Haus, 6 Milliarden AUM, dann hast du hier mal 10 Millionen, 20, 30 Millionen von einer Aktie. Wer hört denn dir dazu? Wir schaffen es tatsächlich in Unternehmensdialogen, dass Leute uns zuhören, dass Leute was ändern, wenn man denen auf den Geist geht. Und das fand ich total spannend und das hat mir auch gezeigt, dass man sagt, okay, Portfolio-Management machen, ne? Ja. Ein gutes Portfolio machen, dafür bin ich da. So, und dann habe ich eben Experten, die sagen, okay, was haben wir denn im Portfolio und mit wem kann man da mal sprechen, um vielleicht nur diese kleine Veränderung herbeizuführen. Und das ist manchmal bei ganz vielen, weil die Unternehmen, die man hat, gerade im globalen Kontext, die haben auch alle möglichen Bereiche. Die wissen ja im Zweifel selber nicht mal, was sie machen. So, manchmal ist es tatsächlich nur der Hinweis, so wisst ihr eigentlich, dass ihr hier mit einem Local zusammenarbeitet, der in der Zeitung stand, dass er gefühlt Kinder beschäftigt und die auspeitscht. Ist natürlich nach Lieferkettengesetz dann alles nicht mehr möglich und macht natürlich auch keiner, aber da sagen die, oh, das ist ja...
Das wird ja auch 1:1 eingehalten.
Auf jeden Fall. Das ist ja so, wenn man in Brüssel was aufschreibt, dann gilt das ja. Das
genau.
Mit Organisationshandbüchern und Gesetzen im Allgemeinen. Aber auch das ist wieder ein anderer Ausflug. So, und oft ist es dann so, oh, danke für den Hinweis, machen wir, ändern wir. Oder wir hatten jetzt uns, wir suchen uns dann immer so Schwerpunktthemen. Hatten wir auch vorhin schon, wir hatten Entwaldung als Thema. Entwaldung ist ein ganz großes Thema. Auch ähnlich wie SIM haben wir das dann auch Deforestation genannt und nicht Entwaldung. Mit Unternehmen gesprochen und gab es zwei Unternehmen, da gab es dann nicht mal eine Policy. Also die haben irgendwie gesagt, ja, das ist uns wichtig und wir machen das eh schon, wir haben da Guidelines, wir haben die aber nie aufgeschrieben. So, und für die war das dann halt ein ganz einfacher Quick-Win zu sagen, gut, so wie wir da mit unseren Lieferanten und Co. umgehen, das schreiben wir mal auf, veröffentlichen das und sagen, hieran lassen wir uns messen. Tada! So, und dann hat es vielleicht inhaltlich nichts verändert, aber es hat Transparenz geschaffen. So, und auch das ist ja ein Mehrwert. Und ich glaube, da gibt es ganz viele Stellschrauben. Einfach die Aktie kaufen. Da wird wahrscheinlich selbst das gut laufende Family Office, wenn es jetzt nicht nur eine Aktie haben will, zu wenig Kapital haben, um da in dem großen Spiel, gerade bei den Super Large Caps im globalen Kontext, irgendwie eine Rolle zu spielen. Da muss man Active Ownership Dialog machen, weil nur die Aktie wird es nicht ändern. Dafür ist die Marktliquidität auch zu hoch.
Und nach dieser Aktivität, nach diesem Engagement sucht man sich dann eben auch seinen Asset Manager aus, der auf die Hauptversammlung geht, der mit den Unternehmen spricht, genau. und Einfluss übt.
Genau, also es gibt da unterschiedliche Themen. Es gibt mittlerweile, auch da geht Technik voran, Voting-Tools etc. pp. Da kann man dann eben die Abstimmung online machen. Da muss man nur reingehen, gibt es entsprechende Policies, Standardthemen, wie man immer abstimmt. Also gibt es so Themen, gegen die stimmt man immer, für die stimmt man immer. Und dann gibt es halt eben so Spezialthemen, wo wir eben auch aus unserem Team raus dann kommen, die sagen, hier, guckt euch das mal an, da gibt es entsprechend die Abstimmung, so abstimmen im Portal. Und dazu gibt es dann eben noch den Kontakt mit Investors Relations, beziehungsweise auch dann darüber aufgebaut mit dem Management, wo man sagt, wir müssen uns mal treffen, wir müssen mal miteinander reden. Und das machen wir auch global. Wir haben Emerging Market Corporate Bond Fonds, wir haben auch schon mit Unternehmen in Asien gesprochen, wo man sagt, da wird es im Zweifel schon mit Englisch tricky, aber das kriegt man hin, wenn man das will. Und die Zeit nehmen wir uns, weil irgendwie muss man ja auch einen Mehrwert liefern als Manager. Und das ist bei uns eben auch im Bereich Nachhaltigkeit dann ganz stark eben auch über Dialog.
Ein wichtiger Aspekt. Gehen wir nochmal zurück zu unserer kleinen Baustelle auf der grünen Wiese. Wir setzen einen Nachhaltigkeitsfonds auf. Wir haben uns vielleicht zuerst mal am kirchlichen Filter orientiert, haben Ausschlusskriterien definiert, dann haben wir Best-in-Class-Ansätze definiert, dort, wo die Ausschlüsse oder die Sortierung etwas weicher sein kann. Was gibt es aus Ihrer Sicht noch zu beachten? Also wenn jemand zu Ihnen kommt und so einen Spezialfonds auflegen möchte, Sie nehmen in die Hand, was ist der nächste Schritt dann?
Wir sind dann schon relativ weit. Man sollte auf jeden Fall noch die ökonomischen Rahmenbedingungen abknöpfen. Rendite, Risiko, Zeit, also alles das, was einem der Regulator eh zwingt zu fragen. Und dann ist es, glaube ich, wichtig im Prozess einfach gute Kommunikation und Transparenz. So das Beispiel, was wir vorhin hatten, Ukraine-Krise, Energie, Nachhaltigkeit läuft gut. Mal ein kurzes Signal und nicht erst 9 Monate später bei der Anlageausschusssitzung, oh, wir müssen mal reden. Ich bin ein Freund davon, dass man Themen, wie man es ja jetzt hier auch sieht und wie wir es auch gemacht haben, offen miteinander bespricht, sich ehrlich in die Augen schaut, sagt hier, das ist das Thema, das ist der Auftrag. Und dann ist es meine Aufgabe auch als PM, irgendwann zu sagen, das bedeutet aber das oder das kann bedeuten das. Da muss man sich tief in die Augen gucken und dann geht man zusammen den Weg.
Jetzt glaubt man, dass ein nachhaltiges Portfolio, da wo wir jetzt bei unserer Baustelle quasi stehen, schon zukunfts- und enkelfähig ist, wie man manchmal hört, so im Family Office-Bereich. Ich möchte diesem Ansatz mal so ein paar Fragen entgegenstellen, die jetzt aus meiner Warte für die Zukunft, glaube ich, nicht so unwichtig sind. Inwieweit ist denn Ihr Ansatz, auch Ihr Werkzeugkasten, den Sie haben, Sie haben die Emerging Markets gerade schon angesprochen, eine Antwort darauf, dass der globale Süden doppelt so schnell wächst wie der globale Westen, dass dort künftig die Musik spielen wird, dass dort auch viele Innovationen herkommen und dass sich gleichzeitig aber der globale Süden ja geopolitisch Stück für Stück von uns emanzipiert, oder sagen wir mal von der USA geführten Wirtschaftsregion, und dass ja durchaus auch in geopolitische Konflikte mündet. Und da sind wir quasi wieder im Thema, brauchen wir Waffen, die wir als nachhaltig ansehen dürfen oder nicht. Aber inwieweit tragen Sie denn sozusagen der Tatsache Rechnung, dass sich die Welt da schon so ein bisschen spaltet und dass auch eine Welt aus der 2 Geschwindigkeiten oder sagen wir vielleicht der 3 Geschwindigkeiten entstehen wird, in denen im globalen Süden die Wachstumsraten hoch bleiben, in den USA die Wachstumsraten mäßig bleiben und in Europa wir dann zu den langsamen Regionen gehören?
Ganz klassisches Thema, um dem zu begegnen, ist Kapitalallokation. Wir sind auch, gerade was globale Themen angeht, ist Europa least favorite. Wir sind einfach zu zersplittert. In der Welt der Blockbildung sind wir uns nicht mal in unserem eigenen Block einig.
Aber Ihre Kirchenstiftung konsumieren und erhalten Gelder in Euro und müssen dann wahrscheinlich Fremdwährungsrisiken in Grenzen halten.
Das kommt immer auf die individuellen Anlagerichtlinien an. Die meisten haben da eine Begrenzung drin. Bei Fixed Income ist es ja tendenziell eher üblich, dass man Fremdwährungsrisiken hedgt auf der Aktienseite.
Und damit den Zinsvorteil komplett zerstört?
Muss man über die Credit-Seite. Also ist tatsächlich so ein Thema, ist da üblicher. Auf der Equity-Seite lässt man es komplett offen. Mhm. Also ich habe auch gehedgte Mandate, aber wer global macht, macht das meistens so in einer Quote, dass er dann auch global kann. Das ist ein Thema, das muss man im Blick halten. Ich meine, wenn man sich die Hauptwährung anguckt, da ist auch schon Spice drin. Das sollte man auf jeden Fall als Manager im Blick haben und auch die aktiven Risikopositionen da im Blick haben. Aber das ist letztendlich ein Aspekt von Diversifikation. Wer diversifizieren will und dann nur das will, was er kennt, der macht, glaube ich, nicht das, was er sagt, dass er macht. So, da muss man sich ehrlich machen und dann sagen, wenn man global will, dann muss man global machen.
Bleibt es so, dass Inflation für insbesondere nachhaltige Investments eine große Gefahr ist oder für nachhaltige Portfolios? Ja, wir haben das jetzt in so ein paar Schüben gesehen, dass schlechte Rohstoffe, auch Energieträger, auch schmutzige Ölfirmen dann präferiert waren, wenn die Inflation angesprungen ist, wenn es dann vielleicht als Anlass noch kriegerische Auseinandersetzungen gab.
Das ist ja das Schöne, wenn Sie einen aktiven Manager haben. Ich erinnere mich genau an die Anlageausschusssitzung. Wir haben im Jahr des russischen Angriffskriegs in der Ukraine circa minus 2% Allokationsbeitrag aus Nicht-Energie gehabt. Jetzt kann man sagen, gut, dann sind wir halt hinten, weil wir sonst ja nur passiv sind. Man hat ja auch noch einen Auftrag. So, und wir haben das mit Selektion sauber wieder reingeholt. Und ich glaube, das ist letztendlich die Aufgabe. Man wird immer mal Phasen haben, da ist Nachhaltigkeit besser oder schlechter. Ich sehe das selber, ich mache bei uns wirklich, ich werde gegen MSCI Welt gebenchmarkt und habe da die letzten Jahre auch einen ganz guten Track Record in den Spezialfondsmandaten. Ich lasse mich dagegen benchmarken und ich meine, ich bin Sustainable Investment Management und ich stehe dafür. Dann muss der Kunde nicht darunter leiden, wenn der Global Equity haben will.
Ja.
Dann ist die Benchmark Global Equity und die gilt es zu schlagen und die ist, auf Holz klopfen, zumindest die letzten Jahre geschlagen worden. Mhm. Und ich glaube, das ist letztendlich das, was zählt. Man sollte vorsichtig sein, wenn das halt zur Ausrede wird und zum Schutzschild. Das ist eh so ein Grundthema, wenn es an allen gelegen hat, außer an einem selber, das ist wahrscheinlich nicht ganz wahr. Da muss man sich auch ehrlich machen, da gibt es Phasen, die sind gut oder schlecht. Das ist aber kein Grund, dass man mit Nachhaltigkeit 30% hinten liegt. Zumindest wenn man ein breit diversifiziertes Portfolio konstruiert und sich gegen MSCI Welt aufstellen will.
Liebe Hörerinnen und Hörer, eine starke Ansage. Und daran werden Sie sich messen und können Sie sich messen lassen. Ich wollte Sie zum Abschluss noch einladen, über ein Thema zu sprechen. Sie haben das angedeutet. Es gibt eine europäische Richtlinie.
Ja, genau. Die ESMA-Namensregulierung. Da sieht man, dass Nachhaltigkeit für alle ein Thema wird. Ich kenne es nämlich, also ESMA-Namensregulierung, worum geht's? Wo Nachhaltigkeit draufsteht, muss Nachhaltigkeit drinstehen. Wie macht der Regulator das? Über eine Checkliste. Ist ja leicht zu kontrollieren. Jetzt kann man ja sagen, als Family Office oder als größerer institutioneller Kunde, ich habe einen Spezialfonds, was kümmert mich, wie hier der Fonds heißt, den Oma Erna in der Sparkasse kauft. Oder in der Volksbank oder bei der Deutschen Bank oder bei der Commerzbank. Das dachte ich auch lange, bis mich meine Kollegen, die Regulatorik machen, aufgeklärt haben und gesagt haben, Philipp, das ist toll, dass du Kunden hast, die sich seit 100 Jahren als Kirche Gedanken über Nachhaltigkeit machen, dann dezidiertes Framework haben, das tracken, benchmarken, weiterentwickeln und Co. Die haben ihren Fonds ESG genannt oder Nachhaltigkeit, ihren Spezialfonds, wo nur sie investiert sind. Die dürfen jetzt die Checklisten umsetzen, wenn die ihren Fonds nicht umbenennen wollen.
Okay, das heißt, es geht aber nur um den Namen. Und,
aber dann, hat inhaltliche Implikationen.
Dann werden manche Egos gekränkt, aber dann würde ich glauben, sagen, wird der Name wahrscheinlich eher geändert als die Anlagerichtlinien.
Ja, man muss halt sagen, dass der Regulator momentan, weil der Wind halt in Brüssel so steht, stark über Umwelt kommt. So, ist es halt in 3 Jahren immer noch so oder ist es in 5 Jahren noch so?
Okay.
Ist vielleicht mal S wichtiger, ist vielleicht mal G wichtiger? Wenn man halt einen Fonds irgendwie nachhaltig nennt, man ist halt dem Goodwill des Regulators ausgesetzt. Das sollte man sich überlegen, wenn man in Zukunft einen Fonds auflegt. Es hat sicherlich einen Charme, das zu machen und eine Signaling-Wirkung. Es bringt aber halt auch unsichere regulatorische Auflagen mit sich. Sollte man sich überlegen, ob der Aktienfonds unbedingt Aktienfonds ESG heißen muss oder nicht vielleicht auch einfach Aktienfonds ESG sein kann. Mhm. Weil das ist, und das ist ja meine Hauptbotschaft schon die ganze Zeit, Inhalt ist das, was zählt. Wie das Ding heißt, wie man das strukturiert, wie man das steuerlich strukturiert, wie man das ist alles Add-on.
Ein herausragendes Schlusswort. Herr Hohmann, Sie müssen weiter. Sie, haben, noch, weiter Sie haben noch viele Roundtables. Ja. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Das war richtig spannend. Ich möchte Sie wieder einladen, wenn wir uns einig sind, dass es quantitative Faktoren gibt zur Performance-Messung in nachhaltigen Portfolios.
Können wir machen.
Und dann reden wir weiter darüber. Vielen, vielen Dank für heute.
Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen, vielen Dank an die Zuhörer und angenehmen Rest-Podcast. Ihnen angenehmen Resttag hier und dann morgigen Tag und dann hoffentlich auf bald. Vielen, vielen Dank.
Danke.